Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mission Future, der Podcast mit Ideen für morgen und Mut für heute. Denn unsere Zukunft wartet nicht, sie beginnt und wir können sie gestalten. Du hörst in diesem Podcast großartige Menschen, Impulse, Anregungen und Lösungsvorschläge, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Weil ganz ehrlich, ich lasse mir die Zukunft nicht mehr schlecht reden. Viel Spaß bei dieser Folge. Grüß euch und herzlich willkommen, liebe Mission Future Crew, zu einem weiteren tollen Interview, auf das ich mich schon sehr freue. Ich darf euch den Gast jetzt vorstellen. Auf seiner LinkedIn-Page steht: Er ist Vater, Ehemann und Superhero der neuen Arbeitswelt. Globaler, preisgekrönter Keynote-Speaker, Impact-Unternehmer, Autor, Trendexperte für Mindful Leadership, New Work, AI, Human Impact und, dann kommt ein Herzerl, Brückenbauer zwischen Generationen. Lieber Ali, ich freue mich an Haxen, wie die Song auf gut Oberösterreichisch, dass wir heute plaudern miteinander.
Ich freue mich auch unfassbar, weil als die Anfrage gekommen ist, habe ich gewusst, ich möchte so bald wie möglich einfach Zeit dafür machen. Jetzt sind wir im wunderschönen Oberösterreich, in einem Hotel, das ich noch nicht kannte, aber sitzen da so in so Katakomben. Wer gerade per Video zusieht, wird das dann sehen. Und danke für die Einladung. Und du hast meine aktuellste LinkedIn-Bio gesehen, weil ich wechsle die immer so alle paar Tage aus der Spontanität heraus. Aber stimmt, jetzt habe ich beschlossen, bewusst aufzuschreiben, Vater, Ehemann und all die Dinge, die man meistens nicht als Erster anführt, auf LinkedIn.
Mhm. Dankeschön. Ich habe ein Zitat für dich, mit dem ich starten möchte.
Gerne.
Und hätte die Frage, welche Gedanken dazu hast. Und zwar, vielleicht ist Zukunft nur ein anderer Name für Hoffnung.
Das kann ich sofort unterstreichen. Und was Hoffnung und Zukunft aus meiner Sicht gleich haben, ist, sie sind halt total abhängig von deinen Handlungen im Hier und Jetzt. Also Menschen sind nur hoffnungslos, wenn sie handlungsunfähig sind. Menschen haben nur Zukunftsängste, wenn sie nichts tun. In beiden Fällen, wenn du darauf hoffst, dass jemand anderer das für dich richtet, dann bist du hoffnungslos und dann bist du zukunftsverdrossen, weil du das in die Hände von anderen legst. So gesehen würde ich sagen, stimmt.
Wenn wir jetzt ein bisschen provokant weitergehen und sagen, okay, ist eh nett, dass wir jetzt von Zukunft sprechen, aber mit den Themen, die wir momentan draußen haben und sehen, du bist in ganz vielen Unternehmen unterwegs, über Klimawandel brauchen wir nicht sprechen, wie können wir da überhaupt noch Hoffnung für unsere Zukunft haben?
Da gibt es mehrere Aspekte, wie man sich dem Ganzen nähern kann. Das eine ist, dass man sich die Geschichte der Menschheit ansieht und sich die Frage stellt, gab es schon vor uns Generationen, die auch gefühlt mit dem Rücken zur Wand gestanden sind und sind die damit umgegangen? Und die Realität ist ja. Also ziemlich jeder Generation oder vielen Generationen vor uns ist es viel schlimmer gegangen. Wärst du vor 100 Jahren geboren worden, hätte es in Österreich nicht mal das Wahlrecht für Frauen gegeben. In den letzten 25 Jahren hat sich die Kindersterblichkeit weltweit bei Kindern unter 5 Jahren um die Hälfte reduziert. Also vor 100 Jahren hätte ich kein Kind in die Welt quasi setzen wollen. Aber vor 70 Jahren circa war das Ende der Nachkriegszeit. Da sind die Menschen von einem Österreich gestanden in Schutt und Asche. Und da gab es kein Internet und keine digitalen Technologien. Und da gab es keine Supermarktregale, die immer voll waren, wo du bei einem Krono sagst, ach, Klopapier ist alle. Und trotzdem haben die Leute das irgendwie hinbekommen. Wir sind halt so gesättigt von so einem Wohlstand, wo die wenigsten für uns jemals dafür gekämpft haben. Kein einziger von den Leuten, die ich jetzt kenne, die 20, 30, 40, 50 Jahre alt ist, hat jemals kämpfen müssen für Frieden, für Demokratie, für Meinungsfreiheit, für sauberes Trinkwasser, für ein Gesundheitssystem, das uns stützt. Niemand von uns hat dafür kämpfen müssen. Und wenn du diese Selbsterfahrung nie hattest, etwas hinzubekommen, hast du natürlich Angst. Das heißt, ich sehe mir die Geschichte der Menschheit an und denke mir, ja, das haben die ja auch hinbekommen. So, das nimmt dir mal die Angst, weil du weißt, wir gehören zu einer Spezies, die eine unfassbare Kreativität hat, nur es muss halt wehtun. So, da bewegen wir uns gerade hin, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich sehr viel Zeit damit verbringe, mir sehr wohl die Probleme anzusehen. Ich bin im Klimaschutzbereich sehr aktiv, bin Investor in einigen Unternehmen, die da sehr, sehr viel tun und bin auch immer wieder eingebunden, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausbilden in diesem Bereich, damit die selber quasi Ranger werden und was im Unternehmen tun. Und da siehst du natürlich die Probleme. Du siehst natürlich, wie sich das Klima verändert. Du redest mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und siehst natürlich, was da auf uns zukommt. Zeitgleich siehst du halt auch unfassbar viele Organisationen, Unternehmen, Privatpersonen, Familien, die einfach in den letzten paar Jahren begonnen haben, radikal umzudenken und sich denken, na, wenn wir nichts tun, wer sonst? Und wir warten nicht drauf, bis es der Nachbar macht oder die Nachbarn, sondern wir selbst. Wenn du das siehst und die Probleme gleichzeitig siehst, aber merkst, da tun ja Menschen was und das siehst du plötzlich auf einer globalen Ebene. Und egal, ob ich in Indien bin, egal, ob ich in Schweden bin, egal, ob ich in England bin, egal, ob ich in Österreich, Deutschland, Schweiz, wo auch immer jetzt bin, du hast immer Leute, die was tun. Das Problem ist nur, dass das halt medial nicht behandelt wird. Und ich verlasse mich halt bei meiner Sichtweise auf die Welt halt nicht auf die Medien. Das ist ein Teil, wie ich mir Informationen hole. Ich verlasse mich auch nicht auf Social Media. Das ist nur ein Teil, auf den ich mich verlasse. Ich versuche ein Gesamtbild zu machen. Und dieses Gesamtbild zeigt mir, dass viele Menschen, die vor 10 Jahren niemals einen Finger gerührt hätten, für die maximal Aktivismus war, ich gehe auf Social Media und hinterlasse ein Like, dass die in den letzten 10 Jahren begonnen haben zu sagen, okay, meine Familie und ich, wir arbeiten mal, wir wollen mal leben. Ich sehe Menschen, die ihre Autos verkaufen und sich irgendwelche komischen Lastenräder nehmen. Musst du dir natürlich auch leisten können. Aber das hätten die vor 10 Jahren nicht gemacht. Jetzt machen sie es. Wenn die ihre Kinder in die Schule bringen, fragen sie in der Schule, was die Schule tut. Ich sehe in den Schulklassen, dass teilweise im Unterricht das Thema Kreislaufwirtschaft behandelt wird. Ich war letztens an der Hack und die haben gesagt, ja, seit 3 Jahren haben sie wirklich den Schwerpunkt Thema Kreislaufwirtschaft, in einer Hack, wo du Wirtschaft eigentlich lernst. Das heißt, wenn du all diese Dinge plötzlich siehst und es ein bisschen hochrechnest und siehst, okay, es gibt Leute, die was tun, Schritt für Schritt, dann kannst du nicht zukunftsverdrossen sein, weil es ja nicht so ist, dass alle in der Ecke sitzen und nichts tun. Das Thema ist nur, wir wollen viel zu schnell Ergebnisse haben. Wir reden über das Thema Klima in der breiten Masse, so dass auch wirklich jeder Taxifahrer und jeder in einem Zug drüber redet, erst seit wenigen Jahren. Wir reden nicht über 10 Jahre drüber. Wir wissen es aus den Forschungszahlen schon seit Dekaden, was da auf uns zurollt. Aber gesellschaftlich, dass du das plötzlich wirklich im Fernsehen hast und das in den Medien besprochen wird, auch im Boulevard, ist erst seit einer sehr kurzen Zeitspanne. Und wir glauben, weil wir jetzt seit kurzer Zeit drüber reden, haben wir sofort Ergebnisse. Nein, wir müssen uns auch Zeit geben. Und es war Bill Gates, der mal gesagt hat, wir überschätzen, was in 1-2 Jahren möglich ist, aber unterschätzen, was in einer Dekade möglich ist. Und das sind die Dinge, die, wenn ich mir sie ansehe und das alles zusammenfüge, mir denke, also ich mache mir um die Zukunft definitiv keine Sorgen. Und um die Umwelt mache ich mir schon absolut keine Sorgen, weil die Erde wird nach uns weiterleben. Es geht eher um uns Menschen. Und ich habe schon auch einen Gedanken, wo ich mir denke, wer hat denn jemals gesagt, dass wir Menschen immer überleben müssen? Das klingt auf den ersten Blick ganz schlimm, aber auf den zweiten Blick nimmt es ein bisschen diesen Druck raus. Wir müssen. Und ich habe natürlich 2 kleine Töchter. Ich habe eine 2-Jährige und eine 6-Jährige. Und viele sagen, hast du keine Angst wegen deren Zukunft? Und ich sage, ich habe gar keine Zeit, Angst zu haben. Ich muss mich darauf fokussieren, dass wir das hinbekommen, alle gemeinsam. Und ich sehe halt Menschen, die sich wirklich den Arsch aufreißen, da was zu machen.
Wenn wir jetzt... Also diese Brandrede für die Zukunft, die du jetzt gerade uns mitgeteilt hast, uns nur mal runterbrechen auf alle Personen, jede Einzelne, die vielleicht momentan trotzdem sagt, Ali, ich sehe es gerade nicht. Ich kann gerade nicht, ich sehe es gerade nicht. Was können die tun? Können wir als Einzelpersonen etwas machen? Und wie finden wir heraus, was wir tun können?
Also das Erste ist, ich verstehe jede Person, die sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann mir das nicht mehr anschauen. Die Frage ist, was hast du in den letzten Monaten konsumiert, das dich dazu führt, zu sagen, ich kann nicht mehr? Das drehst du mal sofort ab. Ich sage nicht, dass du Nachrichten verdrossen bist, nie wieder die Nachrichten einschaltest, aber du musst mal Abstand können. Wir haben jeden Tag in den Nachrichten gesehen, was in Israel und Palästina los ist. Und so schrecklich es ist, die Nachrichten haben uns nicht intelligenter gemacht. Es hätte auch gereicht, einmal die Woche einzuchecken. Wir haben bei der Ukraine-Krieg einmal jeden Tag uns das reingezogen. Und aktuell ist so etwas passiert und es wird rauf und runter gespielt in allen Medien. Und da geht es gar nicht mehr darum, eine Awareness zu haben oder Mitgefühl zu haben. Da geht es einfach nur mehr darum, Leute beschäftigt zu halten, mit ständigen Schreckensszenarien denken. Das heißt, es ist gut, hier eine Pause einzulegen. Immer wieder einzuchecken, sich einmal die Woche anzuschauen, was tut sich denn aktuell in der Welt. Das ist voll okay. Und jetzt kommt, du musst aber auch deinem Gehirn die Chance geben, auch ausgewogene andere Dinge zu sehen. Es gibt genug Good News. Es gibt genug Gespräche, die du führen kannst mit deiner Familie, mit anderen Menschen. Für Und du beginnst, etwas Gutes für andere zu tun. Das führt nämlich dazu, dass dein eigenes Nervensystem reguliert wird. Die schnellste Art und Weise, wie es deinem Nervensystem besser geht, ist, indem du was für andere tust. So, du siehst in einem Nachbarn, einem Arbeitskollegen irgendwas, hat einen Stress, hat ein Problem und gehst hin und hilfst einfach bedingungslos, ohne dafür was zu erwarten. Du erwartest nicht mal ein Danke dafür. Dann merkst du plötzlich, wie es dir wundersamerweise besser geht. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man dann beginnt, und dafür gibt es das Internet, zu recherchieren, welche Vereine, welche Orte gibt es, die was tun. Und dann gibt es schon eine Sache. Jede Person, die sich kurz Zeit nimmt, das Thema mal anzuschauen, merkt, okay, da gibt es schon Dinge, die man verändern kann. Und ich könnte es theoretisch auch tun, aber ich habe noch nicht. Und dann geht man auf die Suche und schaut sich ganz bewusst, und im Internet gibt es ganz viele Berichte und es gibt Bücher und es gibt über Best Practices, es gibt ja unfassbar viel. Du gehst und schaust, wo sind Lösungen, die mit dir Resonanz gehen. Und vielleicht kannst du bei diesem Verein mithelfen, vielleicht kannst du dort unterstützen. Und manchmal ist es nur, dass du mit deinen, wenn du deiner engen Umfeld Kinder gibt, denen ein paar Bücher kaufst zum Thema Umweltschutz. Du kannst immer was tun, aber wichtig ist, du musst mal aus der Schockstarre raus, weil das Problem ist, dass Angst, und zwar diese Angst, die täglich bespielt wird, macht dich handlungsunfähig. Also du sitzt wirklich da und du kannst dich nicht mehr rühren. Du bekommst keine Luft mehr, weil dein Nervensystem ist nur mehr auf, oh mein Gott, ich sterbe gleich. Obwohl es ja nicht stimmt. Und da musst du dich aus diesem System rausnehmen. Und ich sage den Leuten immer, lösch Social Media von deinem Handy, du schaust bitte keine Nachrichten, du schaust dir nichts an, und wenn jemand zu dir kommt und sagt, hast du schon gehört, sagst du zu der Person, interessiert mich nicht. Ich habe damit vor circa 15 Jahren begonnen und habe auch seitdem kein Fernseher mehr und auch kein Radio. Ich bin trotzdem verdammt gut informiert, weil ich mir die Informationen bewusst hole. Ich mache nicht irgendwas auf und lasse mich niederballern. Und die Leute sagen zu mir, wie bist du so optimistisch? Aber immer so realistisch und kennst dich total gut aus, sage ich, ja, ich hole mir ja bewusst die Sachen. Und wenn ich irgendwas sehe, was ganz schlimm ist, das Erste, was ich mache, ist, ich informiere mich auf beiden Seiten. Wenn die Leute sagen, oh, nur Israel oder oh, nur Palästina, schaue ich mir von beiden Seiten die Nachrichten an. In aller Ruhe. Ich schaue mal News an oder Medien, wo ich einfach weiß, das sind lange Artikel, die das richtig beleuchten. Plötzlich bekommst du eine ganz andere Sichtweise rein und wirst auch selber runterreguliert. Und das muss man machen. Ich sage den Leuten auch, was ich auch oft tue, meine Freunde lachen mich immer aus. In Wien gibt's in den U-Bahnen so Gratis-Zeitungen, so Boulevard-Magazine oder Zeitungen. Und mein bester Kumpel lacht mich immer aus. Wir gehen zur U-Bahn-Station und ich beginne sofort entweder auf den Boden zu schauen oder nach oben. Das mache ich deshalb, damit ich ja nicht die Schlagzeilen lese, die auf diesen Boulevard-Magazinen sind. Weil mein Gehirn, und das ist einfach so, das Gehirn kann sich nicht dagegen wehren, alles zu verarbeiten, was du siehst. Im Online-Marketing weiß man, du brauchst jemanden nur 7-mal eine Botschaft vorspielen über verschiedene Ads, die eingespielt werden. Das Gehirn glaubt das leider. Hm. Und da muss man sich proaktiv dagegen wehren. Das ist der erste Schritt. Dann hat man eine Beruhigung im Nervensystem und dann geht man auf die Suche und schaut balanciert, was gibt's da draußen? Wo kann ich helfen? Wer in der Schule meiner Kinder, wer am Arbeitsplatz macht schon irgendwas? Du beginnst dann auch drüber zu reden und sagst, ich will was machen, ich habe keine Ahnung. Das heißt, eine Sache ist auch wichtig, du musst zugeben, dass du nicht weißt, wie es geht. Anstatt zu versuchen, eine heilige Person zu sein. Vor einigen Jahren war das Problem, keiner hat sich mehr getraut zu posten, dass er fliegt. Weh, du hast irgendwas gepostet, wo eine Plastikverpackung drauf war. Du hast die Nummer gehabt, Lobby gegen Lobby. Die Leute haben über Flugscham gesprochen und Zugstolz, was ja absurd ist. Und deshalb ist es wichtig zuzugeben, ich weiß es nicht. Und dann wirst du sehen, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, die dann beginnen, dir vielleicht von ihren Lösungen zu erzählen. Aber das Erste ist, nicht sofort in Aktivismus zu verfallen oder in Aktionismus, sondern sich einmal zu lösen von dem, was dir wirklich Angst macht und was dir die Energie raubt. Und die Medien aktuell, muss man ganz ehrlich sagen, ich habe viele Diskussionen mit Journalisten, was da aktuell abgeht in den Medien, ist kein Wunder, dass es die Gesellschaft krank macht, weil es hat keinen Informationswert mehr. Es hat, ob du heute dir die Nachrichten anschaust oder morgen, das Delta zwischen den beiden Nachrichten hat keinen Informationswert, der dich als mündigen Bürger oder Bürgerin wirklich in die Lage bringt, die Welt besser zu verstehen. Absolut nicht. Und das ist in allen Medien aktuell. Außer die wöchentlich erscheinen. Und da muss man lernen, sich die Frequenz anzuschauen, mit der man konsumiert.
Thema Zukunftsskills. Hm. Welche drei Zukunftsskills würdest du heute einer Person raten, die sagt, Ali, ich will, dass sie in der Zukunft wirklich breit und gut aufgestellt ist? Was ist es, was wir auch als Menschheit brauchen?
Also mit dem Thema beschäftige ich mich seit ungefähr 10 bis 15 Jahren. Nur da war natürlich eine ganz andere Situation vor 10, 15 Jahren. Obwohl damals auch schon klar war, es geht darum, wie agiere ich in einem luftleeren Raum, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Darum ist es eigentlich immer gegangen. Und dann hat man früher gesagt, jetzt müssen alle programmieren lernen. Und ich habe damals in einem Fernsehdiskussion mal gesagt, das ist die Hölle auf Erden, wenn wir Kinder sagen, du musst programmieren lernen, obwohl sie keinen Bock haben, haben wir lauter Programmierer. Und ich habe damals schon gesagt, es wird irgendwann Technologie kommen, die uns das Programmieren abnimmt und hast lauter Arbeitslose. Ja, und zwar Leute, die nie gelernt haben, selbstbestimmt zu sagen, was will ich eigentlich, was sind meine Skills, sondern mein Papa hat gesagt, ich muss programmieren lernen. Und super, jetzt stehe ich da. Ich habe mich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt und ich sitze auch in mehreren Gremien, wo das untersucht wird und angesehen wird. Und da gibt es immer so Listen, das musst du machen, analytisches Denken, kritisches Denken, das musst du auch. Das ist jetzt nicht so der große Hebel. Aber die Frage ist, was kommt auf uns zu? Was auf uns zukommt ist, wir sehen jetzt, womit können wir nicht umgehen? Wir können nicht umgehen mit anderen Meinungen. Wir können nicht umgehen mit einer Informationsflut, die unser Nervensystem komplett aushebelt und in die Angst bringt. Wir können nicht umgehen mit Überraschungen. Die Leute sagen, ich schalte jeden Tag den Fernseher und es ist irgendwas was Neues. Und für mich ist das, ja eh, that's the game at the moment. Also ich bin nicht überrascht von dem, was passiert. Wenn du draus zoomst und die Leute verstehen auch nicht, was ist das, was uns gesund hält? Ja, das heißt, wir haben Wohlstand auf einem hohen Level. Wir haben Fitnessbänder, wir haben Dinge, ich habe die Apple Watch, ich habe das Whoop-Band und so. Aber und die Leute werden niedergebombt mit lauter Health-Tipps und so weiter, aber die Leute werden immer ungesünder. Das Übergewicht nimmt zu, die mentalen Depressionen nehmen zu. Das heißt, das sind die Themen, die wir jetzt schon nicht in den Griff bekommen. Jetzt kommt noch eine weitere Ebene. Bei Social Media haben wir gesehen, dass wir den Krieg gegen Technologien verloren haben. Social Media hat uns im Griff. Jetzt kommt das nächste AI und bei AI ist das Problem, es frisst dein Bewusstsein auf. Dieses Ding weiß irgendwann besser als du, wer du bist, weil es die Muster erkennt und kann dir alles verkaufen, was du willst. Und Meta testet jetzt schon in den USA, dass du deinen Chatbot bei Meta, den du hast, der beginnt dir Produkte zu verkaufen. Und wir sehen schon, dass eine Faulheit kommt, wo die Leute bei jedem Blödsinn ChatGPT fragen, erklär's mir, anstatt dass sie selber nachdenken. So. Von dem abgeleitet sieht man sich an, was für Skills brauchst du. Die wichtigste Fähigkeit ist Selbstregulation. Das heißt, alles, was im Außen passiert, triggert dich. Und wie schaffst du es, langfristig, aber auch im Moment, dich sofort zu regulieren, dass das auf dich keinen Effekt hat? Das ist die wichtigste Fähigkeit, weil sie dich handlungsfähig hält. Das zweite ist, dass du eine Sinnzentrierung brauchst. Du brauchst irgendeinen Kompass im Außen, einen Kompass im Innen, der dir im Außen hilft. Weil alles, was im Außen ist, kann sich sofort verändern, von heute auf morgen. Und Sinn ist auch die stärkste Kraftquelle, die auch zur Resilienz führt. Das heißt, Menschen, die keinen Sinn haben, fallen vielmehr in eine Sinnkrise. Sehen wir gerade global. Und der Sinn bisher war, du hast ein Haus, du hast eine Familie, du hast Kinder, du hast einen sicheren Job und später kommt die sichere Pension. Alles weggebrochen, existiert nicht mehr. Das heißt, das erste ist Selbstregulation. Dann als Kompass den Sinn. Dann kommt die dritte Ebene. Das ist, du brauchst, egal was du in dieser Welt tust, brauchst du Menschen. Jetzt kannst du hergehen und sagen, alle anderen sind Idioten, der lässt sich nicht impfen oder der lässt sich impfen, keine Ahnung, der wählt rechts, der wählt links. Aber dann wirst du irgendwann einsam und im schlimmsten Fall brauchst du dir eine Bubble von Menschen, die nur so denken wie du und irgendwann findet diese Bubble aber keine Lösung mehr für die Welt und schiebt allen anderen die Schuld zu. Das heißt, du musst lernen, es auszuhalten, mit anderen Perspektiven und anderen Menschen Lösungen zu finden. Das heißt, du brauchst Frustrationstoleranz. Du musst lernen auch, sehr, sehr schnell in einen Perspektivenwechsel zu gehen und deine Kommunikation in jedem Wort so anzupassen, dass es bei der anderen Person ankommt. Also nicht mehr ich kommuniziere, was ich will, natürlich inhaltlich schon, aber was muss ich sagen, in welcher Art und Weise, damit die andere Person sofort anschlussfähig ist. Das heißt, wurscht, ob ein Kind vor dir steht, egal ob jemand vor dir steht, der dann anders wählt, egal ob jemand vor dir steht, der ein anderes Wertemodell hat, wie schafft es, Konsens zu finden? Und diese drei Ebenen, wenn du mal die Selbstregulation, die Sinnzentrierung und die Kommunikation durch Perspektivenwechsel und Frustrationstoleranz, diese drei Ebenen mal hinbekommst, bekommst du alles hin. Aber wenn du diese drei Ebenen in der Reihenfolge nicht hinbekommst, hast du halt ein Scheißproblem. Ja, weil die Welt mit dir da draußen macht, was sie will. Jede Meinung bringt dich auf die Palme. und du herumsitzt und sagst, wer sagt nur, was zu tun ist? Und da gibt's halt niemanden. Außer die, die dir was verkaufen wollen oder dich ausnutzen wollen.
Den ersten Schritt, kannst du uns du denn sagen, den ersten Schritt, wenn du von den drei Schritten oder diesen drei Skills, die du uns jetzt gesagt hast, was ist der erste kleine Schritt, den jede Person ab morgen machen kann?
Du lernst wirklich deinen Atem zu beobachten und schaust dann auf, wie geht's mir gerade. Da rede ich jetzt nicht über Meditation, dass du sitzt und sagst, ich lasse die Gedanken ziehen wie eine Wolke und das kannst du vergessen. Bei manchen geht's, bei manchen nicht. Ja, das ist eine Typfrage, muss man ganz ehrlich sagen. Da geht's darum, dass du dich beobachtest in manchen Situationen. Du hast gerade ein Gespräch gehabt, du hast einen Streit gehabt mit deinem Ehemann, Ehefrau, mit jemandem, ein Meeting, wo ich jetzt wie geht's mir gerade? Ah, okay, jetzt ist meine Atmung gerade extrem schnell. Und du hast einen Moment, wo es dir einfach gut geht. Ah, wie geht's dir jetzt gerade? Wenn du das beobachtest, dann checkst du sofort, der Atem ist der Schlüssel. Das heißt, wenn du deinen Atem regulierst, regulierst du dein gesamtes Nervensystem. Da gibt's einen Riesentrick, gibt's mehrere Techniken, aber die schnellste ist das sogenannte Box Breathing, das machen die Navy Seals, wo du einfach 4 Runden lang 4 Sekunden einatmest, 6 Sekunden ausatmest, 8 Sekunden ausatmest, dann wieder 4 Sekunden quasi die Luft anhältst, und in so einem Rahmen tust du einatmen, länger ausatmen, Luft anhalten, dann machst du das Ganze wieder. Dann machst du 4 Runden. Kann man auch googeln. Box Breathing. Gibt verschiedenste Methoden. Aber da geht es darum, dass egal wie es dir gerade geht, du kannst den größten Streit gehabt haben. Du stehst im Supermarkt an der Kasse. Der Kassierer schreit dich auch noch an. Hinter dir sagt einer, geh's weiter. Deine Bankomatkarte funktioniert. Du kommst ins Auto, setzt dich an, denkst du, oh mein Gott. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist Radio einschalten, deinen Podcast reinhauen, Auto anmachen und losdüsen. Weil dann nimmst du diese Frust, diese Spannung in deinem Körper mit und die arme nächste Person, die du triffst, bekommt's ab. Oder noch schlimmer, du schluckst es runter und bist erledigt zu Hause. So, da setzt du dich ins Auto und machst ganz kurz diese 4 Runden Box-Breathing und das funktioniert wie das Amen im Gebet. Weil du deinen Körper zwingst, in einen Atemrhythmus zu kommen, wo automatisch dein Nervensystem runterfährt. Deshalb macht man 4 Runden und musst länger ausatmen, als du einatmest. Weil beim länger Ausatmen kommst du viel näher diesem Nullpunkt, wo der Atmung zwischen Ein- und Ausatmen umschaltet. Und in diesem Moment ist kompletter Frieden da. Das ist total verrückt. It is crazy. Und das ist das Erste, was jeder für sich reguliert haben muss, ist den Atem zu kontrollieren und sich beim Atmen einfach bewusst zu sein, oh shit, da gibt's immer Meetings oder Telefonate, wenn mich da wer anruft, bist du wahnsinnig, mein Bauch plötzlich, ich bekomme da fast keine Luft mehr. Und da geht es nicht darum zu sagen, ich darf das nicht haben, das darfst du haben, nur du musst mal lernen, dich selber kennenzulernen, deinen Körper. Weil dein Körper ist das wichtigste Regulationsmedium, das du hast. Es ist nicht der Geist, es ist der Körper. Und das andere ist, was ich den Leuten mitgeben würde, ist, lerne in deinen Bauch einzuatmen. Viele atmen zwar ein, aber in die Brust. Und wenn du in die Brust einatmest, also gefühlt in die Brust einatmest, ist das so, als würdest du Feuer mit Feuer bekämpfen. Hast du sicher schon erlebt. Jemand ist gestresst und sagst, jetzt atme mal durch. Und der sagt, ich atme eh. Und wer mal Yoga oder so Zeug gemacht hat, hat schon mal mitbekommen, es gibt die Bauchatmung. Das tut manchmal weh bei Männern, witzigerweise, weil die immer gelernt haben, ein echter Mann hat keinen Bauch, der zieht den Bauch ein. Und deshalb haben die so angespannte Muskeln. Und wenn du sagst, atme in den Bauch. Und dann sagen die, wie geht das? Sag ich einer, soll ich eine Angela Merkel? Ja, die Angela Merkel hat immer diese Raute gemacht. Gib diese Raute auf deinen Bauchnabel und versuch so einzuatmen, dass du deinen Bauch da durchdrückst. Nicht zu fest, ganz leicht. Dann sagen die, warum? Dann sagst du ganz einfach, beim Einatmen in den Bauch beginnt dein Zwerchfell die inneren Organe zu massieren und dein Körper bekommt das Signal, alles ist gut, ihr könnt euch entspannen. Und wenn Kinder geboren werden, ist das der größte Schock, den ein Mensch in seinem ganzen Leben hat, bis zu seinem Tod. Du bist 9 Monate lang im Leib deiner Mutter, kommst plötzlich raus, musst umstellen auf Sauerstoff, Leute krapscheln dich an, du hast einen Windstoß, was ist denn da los, du schreist das Kind. Und das Erste, was ein Baby macht, ist Bauchatmung. Dann beruhigt es sich. So. Und das würde ich eben beraten, wenn du am Abend im Bett liegst, beobachte dich mal ab, atmest du in die Brust oder in den Bauch und bring dir diese Breathing-Technologie, diese Box-Breathing bei. Und das ist das Erste. Wenn du das hinkriegst, hast du 99% der Regulationsreise hinbekommen.
Jetzt möchte ich nur mal auf das Thema Hoffnung zurückgehen. Und zwar, was war das Hoffnungsvollste, was du vielleicht heute schon erlebt hast?
Boah, ich habe heute so vieles erlebt. Ich hab heute erst mein Auto zum Winterreifenwechseln gebracht. Und dann sagte der Mechaniker, also der Leiter von dieser Autowerkstatt, ist ein grimmiger Typ. Ich glaube, ganz lieb, aber er ist schon nur grimmig. Das Auto hingebracht, er sagt, ich kann es in 2 Stunden holen. Ich so, okay, bin ein bisschen später hin und habe eine meiner Töchter mitgenommen. Die Kleine, nämlich die 2-Jährige, wo es süß ist. Und ich fahre total gern Auto und hin und her. Und sage ich, Schatz, holen wir das Auto? Und die 6-Jährige sagt, nein, hab keine Lust. Zeige, ja, Papa, mach mal. Also mach mal, sagt sie noch nicht, aber ja, Papa, Auto. Dann gehen wir dorthin, holen das Auto, stehen. Der Typ kommt und ich denke mir, na gut, da ist ein Baby dabei, der wird jetzt lächeln. Und er hat mich so grimmig angeschaut, so, oh, wir gehen rein, ich zahle. Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine Rechnung. Also, oh, das Stück merkt, okay, der Rechnung, ich muss Toner wechseln und so weiter. Was, das ist ziemlich sauer. Dann nehme ich meine Tochter und setze sie auf so einen Tisch, der dort war, und habe gewartet auf diese Rechnung. Und dann haben wir so gespielt. Und irgendwann sagt meine Tochter, Papa, Bussi. Und ich schaue sie an, wie ein Bussi. Und meine Tochter schaut mich an, nimmt meinen, so greift mich an. So mein Kopf, zieht mich zu sich und gibt mir so einen ganz dicken Schmatzer auf meinen Mund. Und ich so, boah, ursüß. Und dann schaue ich nach links und sehe, wie dieser Typ, der grimmige Typ, uns anschaut und einfach nur einen fetten Grinser hat. Und ich habe den ganzen Tag nur grimmig erlebt. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, jeder freut sich, wenn irgendwas passiert, wo das System anspringt und lächelt. Das war eine Sache. Und das andere war, ich bin heute in der Westbahn gefahren und da war ein Steward und ich habe bezahlt und habe dann einen Kaffee bestellt und wollte ihm Trinkgeld geben und habe zu ihm gesagt, wenn ich das mit Karte jetzt zahle, mit Trinkgeld, kommt das bei Ihnen an und sagt, ah, sorry, geht nur mit Bargeld. Und ich habe zu ihm gesagt, ah, es tut mir so leid, ich hätte Ihnen sonst gern Trinkgeld gegeben. Und er schaut mich an und sagt, ich erinnere mich an Sie. Sie haben das letzte Mal so viel Trinkgeld gegeben, ah, das reicht für die nächsten 5 Mal. Und es ging nicht um diese Geschichte, sondern der war so nett zu allen Leuten da drin. Ich schwöre dir, und auch bei der ÖBB erlebe ich es natürlich genauso, muss man auch sagen. Aber du hast da jemanden, der von vielen Leuten da drin so behandelt wird, als jeder in der ersten Klasse dort fahrt, ist hierarchisch über ihn. Ich erlebe das bei vielen Gästen, leider Gottes. Und der hatte aber so eine Würde für sich, der war so nett, der hat für jeden ein nettes Wort gehabt und dafür wird er aber nicht bezahlt. Der wird dafür bezahlt, dass er seinen Job gut macht. Der hätte auch nichts sagen können. Einfach professionell seinen Job machen können. Jeder hätte trotzdem gesagt, 5 Sterne. Und der hat sich die Zeit genommen und hat wirklich jedem ein nettes Wort gesagt. Und hat irgendwie geschaut, welche Sachen die Leute brauchen und hin und her. Einer wollte sein Handy aufladen, hatte kein Kabel, und gesagt, er schaut nur nach, ob er ein Handykabel hat. Und man dachte, hä? Und das erlebst du aber sehr oft in so Serviceberufen. Und das sind so Dinge, die ich jeden Tag erlebe, die mir wirklich jeden Tag Hoffnung geben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind wirklich diese Kleinigkeiten. Es sind gar keine großen Sachen. Es sind diese kleinen Nuancen.
Wenn wir jetzt nochmal in deine LinkedIn-Bio, in die ganz aktuelle hinein swipen sozusagen, steht da auch AI. Mhm. Und AI hörst du momentan an jeder Ecke und Ende, Endenecken und ja. Überhaupt. Was ist es, was wir heute lernen müssen, damit die künstliche Intelligenz uns unser Leben einfacher macht?
Also ich hab Computerwissenschaften studiert. Ich habe verteilte Computersysteme studiert und autonome Systeme. Das ist über 20 Jahre her. Und dann habe ich begonnen, bei Siemens zu arbeiten und war in so einer globalen Practice mit Pricewaterhouse zusammen, mit Ernst & Young, mit SAP und noch einigen Unternehmen, wo wir autonome Systeme im Businessbereich gebaut haben auf Basis von SAP-Systemen. Das heißt, da war das Ziel schon, du hast Systeme, wo der End-User der Software sagt, was er für Felder braucht und das Ding macht das, die ganze Logik. Das war die Idee damals. Hab darüber auch meine Bachelorarbeit damals geschrieben. Und wir haben damals aber schon gemerkt, diese Systeme werden davon abhängen, wer sie baut und warum sie gebaut werden. Das heißt, diese Systeme, so smart sie sind, hängen einzig davon ab, was ist ihre Bestimmung und wer gibt diese Bestimmung vor? So, und ob man die Chance hat, herauszufinden, wie diese Systeme Entscheidungen treffen. In einem Business-Kontext damals bei SAP war es egal. Das wäre nie eine Gefahr geworden, weil SAP will, dass die Business-Kunden einfach besser werden in ihrem Business und die würden einen Teufel tun, da irgendwie die Leute lenken zu wollen und so. Das kannst du vergessen. Aber jetzt haben wir ein System, das plötzlich der breiten Masse zur Verfügung steht, die durch Marketing und Werbung der letzten Dekaden gelernt hat, immer bequemer zu werden. Die Menschen haben gelernt, du bist übergewichtig, na, die Treppen brauchst du nicht nehmen, kannst eh den Lift nehmen, weil wir haben eher ein Getränk für dich, das das unternimmt. Und jetzt gibt es die Abnehmspritze, es gibt dieses und jenes. Und damit meine ich jetzt nicht zum Beispiel die Menschen, die wirklich gesund gesundheitlich schlimme Probleme haben. Man sagt, ja, die brauchen das, sondern die breite Masse ist extrem bequem geworden, weil sie so dressiert worden ist. Und weil man weiß, dass unser Gehirn einfach 6-mal eher versucht, uns beim Energiesparen zu helfen, anstatt es sagt, ja, ja, nimm die Treppe. Jetzt hast du ein System, das dir das auch noch abnimmt, in einer Welt, die uns jetzt schon überlastet. Also wenn du dir heute anschließt, Menschen, Familien, früher konnte ein Elternteil arbeiten gehen und hat die ganze Familie finanziert. Heute gehen zwei Elternteile arbeiten und sagen, es geht sich vorne hinten immer aus. Leute sind fix und fertig mit den Nerven, merken, wir sind nicht auf die Welt vorbereitet worden, der Druck nimmt immer zu, die Last nimmt immer zu. Die Leute suchen einen Ausweg, wie sie ihr Leben ein bisschen besser machen können. Jetzt kommt die AI um die Ecke und sagt, hey, da ist ein Chatfenster, bin da für dich. Und sie ist immer nett und sie ist immer toll. Und einer der ersten Prompts, die ich erstellt habe, war, dass ich der AI gesagt habe, sei nicht nett zu mir, sag nicht immer ja und ich will nicht, dass du mal es bestätigst. Und musste wirklich einen Prompt schreiben und die AI war dann so, okay, ich werde dir nicht immer Honig ums Maul schmieren und so. Und das ging einen Tag gut und am zweiten Tag hat sie schon wieder begonnen, das zu machen. Das heißt, du hast ein System, das du nicht kontrollieren kannst. Dann hast du im Hintergrund Unternehmen, die an der Börse sind, die Umsätze machen müssen. OpenAI wurde jetzt gerade von einer Non-Profit umgewandelt, einer For-Profit, damit sie börsenfähig sind. Und die Frage ist, welche Daten kommen da rein? Und dann hast du eine Gesellschaft, wo plötzlich jeder 14-Jährige hingehen kann und sagt, sag mir das und das den Aufsatz. Du siehst plötzlich, dass ein Unternehmen wie Deloitte plötzlich 400.000 Euro zurückzahlen muss, weil rauskommt, dass ein Report, den die Spitzenberater dort erstellt haben, Halluzinationen von einer AI drin hat. Das heißt, wir sind so weit gekommen, dass sogar in verantwortungsvollen Positionen die Leute sagen, ich nehme die Abkürzung. Wenn du dir das anschaust und du weißt, wie Algorithmen funktionieren, und ich habe jahrelang programmiert, ich habe diese Systeme selber damals gebaut, und du siehst, dass die Menschen nicht checken, was Algorithmen tun. Algorithmen lernen von allem, was du mit ihnen tust, wenn sie so gebaut worden sind. Dann schaust du dir die Menschheit an und sagst, wir haben den Leuten ein Messer in die Hand gegeben, aber ihnen nicht beigebracht, wie sie ein Butterbrot schmieren, sondern sich selber ritzen im schlimmsten Fall, was ein ganz schlimmes Bild ist. Mhm. Die Leute lagern ihr gesamtes Wissen dort rein und das Problem ist, dass sie alle begeistert sind. Wenn jemand, der keine Ahnung hat, einmal mit dem Ding redet, hat das Gefühl, es versteht mich, es ist super, und wir sehen jetzt schon, die Untersuchungen von OpenAI zeigen, dass der Hauptcase, warum sie Leute im B2C-Bereich verwenden, ist Coaching, Mentoring und so ein Zeug. Gespräche mit anderen Leuten. Wir wissen, dass es Suizidfälle gibt von Jugendlichen, die mit einer AI gesprochen haben und die dann gesagt hat, ja, es ist wahrscheinlich besser, sich das Leben zu nehmen. Es ist verrückt, was da passiert. Und wir haben aber die Schulungen nicht dafür. Wir müssten Bewusstseinsschulungen machen für die Leute und. Und für mich geht es darum, nicht zu sagen, dass es gut oder schlecht ist. Nach jetzigen Sicht ist AI für uns nicht gut. Ich habe vor 10 Jahren gesagt, Social Media wird nicht gut für uns sein. Alle haben gesagt, es wird ein Vorteil sein. Mittlerweile sind wir uns alle einig, da ist Mark Zuckerberg dahinter und. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass wir bewusst damit umgehen. Ich nutze AI jeden Tag. Allerdings habe ich einen Arbeitsprozess, den auch die Leute haben, mit denen ich arbeite. Ich überlege mir Dinge, ich mache Konzepte, ich denke nach und dann das, was bei mir rauskommt, challenge ich mit der AI und sage, schau drüber, was könnte Mist sein oder nicht. Oder wenn es darum geht, Dinge zu verdichten, zusammenzuführen. Aber da musst du auch mal wieder nachschauen, ob es eh stimmt oder nicht. Das heißt, ich habe immer ein paar parallele AIs laufen, die sich gegenseitig kontrollieren zum Beispiel. Aus verschiedensten Häusern. Ich arbeite mit Cloud, ich arbeite mit ChatGPT, ich arbeite mit ganz spezialisierten Systemen, die sich gegenseitig im Schach halten zum Beispiel. Und warum ich dieses Thema halt so stark angehe, ist, wenn die technische KI besser wird, muss halt die menschliche KI besser werden. Und die menschliche KI ist die kindliche Intelligenz, das ist die kreative Intelligenz, das ist die Intelligenz in der Kommune, also die kommunale Intelligenz und in einer Kommune, wo Menschen haben. Es ist die Körperintelligenz, dass du deinen Körper wieder wahrnimmst, weil da ist eine unfassbare Intelligenz da. Und mir geht es darum, diese Themen ins Spiel zu bringen. Und ja, alle reden aktuell über AI und alle reden über Anwendungsfälle. Wie kannst du es für Marketing verwenden, für Sales? Wie kannst du optimieren und. Wir kommen halt gerade in Teufelsküche rein, weil das sind die meisten US-Systeme und denen gibt es auch deine Daten von den Firmen. Ich meine, wenn die Leute einfach sich herausstellt, dass dort ein Kundenreporting halluziniert, dann müssen die einer KI die Daten von den Kunden gegeben haben. Jetzt weiß ich, ob die Kunden auf das Bock haben. I don't know. Aber es wird gerade in so kurzer Zeit so viel damit gemacht und die Hersteller haben absolut kein Interesse, das zu regulieren. Und ich bin auch kein Freund von immer Regulation. Und ich habe damals bei Social Media gesagt, wir brauchen eine Regulation ab 16. Jetzt kommt sie erst weltweit, in manchen Unternehmen, in manchen Ländern. Und bei AI müssen wir so schnell wirklich reagieren. Wir werden es nutzen, wir werden es brauchen und wir müssen auch als Europa auch eine Themenführerschaft haben. Aber noch wichtiger ist es, die Menschen jetzt zu trainieren im Bereich der Bewusstseinsbildung. Und das Problem ist, ich habe letztens mit einem Vorstand gesprochen von einem großen Finanzinstitut und für den war das so, ja eh, aber jetzt geht es um das Thema Produktivität. Und ich habe zu ihm gesagt, was bringt dir das, wenn du in 5 Jahren lauter Mitarbeiter dann hast, die nicht mehr selber denken? Und nur die Maschine das macht. Weil so gut wird die Maschine nicht sein, dass sie das Ganze ersetzen wird. Ja. Und du machst natürlich dich abhängig als Unternehmen. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Deshalb rate ich auch an, Unternehmen baut sich eigene AI-Kompetenz auf und eigene in sich abgeschlossene Instanzen, die ihr sehr wohl damit bespielt. Das wird schon intelligent wichtig werden. Und das ist halt diese AI, vor der ich nicht warne, aber wo ich schon ein bisschen schwarz hin, und zwar die in die Hände von der breiten Öffentlichkeit kommt oder von jedem Mitarbeiter, die nicht geschult sind. Wir haben viele AI-Systeme, die unglaublich schon gut funktionieren. In der Telekommunikation hast du seit Dekaden AI-Systeme, die, wenn du mit deinem Handy unterwegs bist, automatisch schauen, welches Netz oder welcher Masten ist gerade besser für dich, welche ist mehr ausgelastet und nicht. Und im Hintergrund diese ganzen Masten, wo sich dein Handy einwählt, ständig switchen und du kriegst es gar nicht mit und dadurch Energie gespart wird zum Beispiel, auch bei ihren eigenen Stromkosten. Das meine ich nicht, diese AI ist genial. Ich meine eher das, wo du der breiten Masse sagst, Brot und Kuchen für alle. So, es ist ja ein bisschen so wie damals Brot und Spiele. Ja, und das gehört halt auf einer globalen Weltbühne mit Technologien, wo die Algorithmen nicht in unseren Händen liegen. That's the case. Aber ich liebe Technologie, nicht falsch verstehen.
Lieber Ali, wir sind am Ende dieser Folge angelangt und am Ende habe ich immer so ein paar Fragen, kurze Fragen, kurze Antworten.
Jo, okay, das schaffe ich. Also wenn du mir sagst, kurze Antworten, bekommst du kurze Antworten. Aber wenn du nichts sagst, dann kriegst du alles.
Welche Erfindung aus der Zukunft würdest du sofort kaufen, egal wie viel das kosten wird?
Beamen. Sofort. Sofort.
Meine ja.
Sofort.
Ja. Ich sage immer, bitte, 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 irgendwer soll das erfinden.
Die 3-4 Stunden, die man mit der Familie zwischen Wien und Salzburg im Auto oder Zug oder wie auch immer beamen. Mit Kindern ist eine Katastrophe.
Ja. Was willst du in die Zukunft nicht mitnehmen?
Persönlich oder gesellschaftlich, breite Masse?
Whatever. Was dir einfällt.
Was ich nicht mitnehmen möchte, ganz ehrlich, keine Werbeplakate mehr auf den Straßen. Nicht eine einzige Werbung mehr, die dir in dein Gesicht gespielt wird, ohne dass du nachgefragt hast. Weil das ist Gift für uns alle. Wir werden ständig bespielt mit Bedürfnissen, die wir nicht wirklich haben. Wenn du Hunger hast, du wachst nur früh auf und hast wirklich Hunger und du hast Lust auf Milch, dann kaufst du eh deine Milch. Aber mittlerweile gehen die Leute unter in Marketing, Werbung, das Ganze. Das will ich machen. In der Zukunft hergehen und sagen, auf den Straßen darf kein einziges Werbeplakat mehr sein.
Also mehr auf Selbstbestimmung.
Ja, und einfach nicht, ich sag mal so, ich war jahrelang in der Werbung. Und die Werbung sagt immer, der mündige Konsument oder Konsumentin. Und das ist halt Bullshit. Weil wenn Menschen mündig werden, würde Marketing nicht funktionieren. Und jeder im Neuromarketing weiß, bespielt jemanden 6-7 Mal mit etwas und die Leute brauchen es. Kann man kein Mensch erklären, dass iPhones und tausende Handtaschen und das und dieses und jenes, wir sind ja so übergesättigt mit Sachen, die wir nicht brauchen. Es ist ja unglaublich, wie viele Produkte wir zu Hause haben. Und da gibt es Vergleichsstudien, was Menschen vor 40, 50 Jahren, wie viele Sachen Menschen hatten damals und was wir heute haben. Wir sind übersättigt, wir haben Fast Fashion, alles muss jetzt und so fort sein. Und du bestellst das. Und das ist halt, weil du bespielt wirst. Das hat nichts mit einem echten Bedürfnis von einem Menschen zu tun. Ein echter Mensch, der früh aufsteht, überfrisst sich nicht die ganze Zeit. Ein Mensch, der früh aufsteht, kauft sich nicht lauter Mist. Wir haben eine Schuldenkrise aktuell, die ist absurd. Und das ist nur, weil man weiß, wenn man Leute halt bespielt, dass sie immer mehr brauchen und immer den neuesten Scheiß brauchen. Und deshalb sage ich, drehen wir mal die Werbung ab. Und zwar draußen, wo die Menschen sich bewegen, im Freien. Und dann schauen wir mal, welche Produkte überleben. Und es werden tolle Produkte überleben. Mundpropaganda wird funktionieren und so weiter. Das ist es. Und ich war einmal in meinem Leben mit dem Fahrrad in Kuba. Sogar 2 Mal. Und bin ich in einer Stadt gesessen und habe mir gedacht, mir geht's gerade urgut. Und dann schaue ich so, da war nicht ein Werbeplakat. Es ist natürlich Kuba nicht cool zum Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht schön. Aber du gehst durch eine Stadt, und du kannst einfach nach links und rechts schauen und hast nicht irgendein Plakat, das dir sagt, jetzt -70%.
Spannend.
Ja.
Danke. Und wo würdest du, wenn du Zeit reisen könntest, hinreisen? Jetzt gehen wir von der Zukunft in die Vergangenheit. An welches Ereignis würdest du gern live dabei sein?
Eines nur?
Mhm.
Also was ich wirklich gerne erleben würde, ist, warte mal, wollte ich gerade sagen, die Mondlandung, weil da hätte ich gerne erlebt, was einfach eine Aufbruchstimmung bei den Menschen war, aber warte mal. Ich könnte irgendwann in die Vergangenheit, ja. Wurscht wann. Das hört sich zwar total langweilig an, aber da gab es diesen Moment, wo in Österreich alle gewusst haben, Österreich ist frei. Die Urkunde hingehalten hat, Leute sind unten gestanden und gesagt, Österreich ist frei. Das hätte ich gerne erlebt. Weil ich habe dieses Land total lieben gelernt, aber diesen Moment, sogar wenn ich den nur höre, immer habe ich Gänsehaut und immer denke, bist du wahnsinnig, auf was sich die Leute da haben freuen müssen. Und sorry, es ist nicht erlaubt, aber der zweite Moment wäre, als Nelson Mandela zum Präsidenten gewählt worden ist und in Kapstadt vor fast einer 250.000 Menschen gestanden ist und denen noch Hoffnung und Mut gegeben hat. Da wäre ich am liebsten neben ihm, also leicht hinter ihm gestanden, hätten wir es gerne angeschaut.
Und 3 Worte, wie du die Zukunft spürst.
Verbundenheit, Sorglosigkeit. Und das dritte, so eine kindliche Freude. Ja.
Lieber Ali, herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht, und zwar das Armband als Mission Future Crew quasi. Das heißt, das ist jetzt, so cool. Du bist jetzt mit dabei in diesem Club. Ich sage danke, dass du mit dabei bist.
Das ist so super.
Und liebe Mission Future Crew, danke, dass ihr mit dabei wart bis am Schluss von dieser Folge. Die letzten Worte gehören dir.
Ich glaube, die größte Kunst von uns Menschen wird darin liegen, sich immer wieder selbst neu zu finden. Und Mission Future Crew, glaube ich, gibt jedem das Gefühl, ich bin nicht allein auf der Reise. Und das ist das. Ihr seid alle nicht allein auf der Reise. Und wenn ihr seht, dass jemand sich alleine fühlt, seid die eine Person, die da ist. We're all in this together. Sitzen alle im selben Boot.
Danke, dass du auch heute bis zum Schluss mit dabei bist. Teile gerne als Mission Future Crewmitglied diese Folge, schick sie weiter, drück die Glocke bei Spotify und gib uns 10 Sterne. Lassen wir gemeinsam die Zukunft in den schönsten Farben erblühen, und dazu brauchen wir dich, denn die Zukunft beginnt mit dir. Bis zum nächsten Mal.